Kein Zweifel. Die Choräle sind das Herzstück eines jeden Gottesdienstes. Ihre Melodien stiften Vertrauen. Sie zu singen erzeugt ein wohliges Gemeinschaftsgefühl und garantiert seit Jahrhunderten große Emotionen. Martin Luther, der große Reformator, schuf dafür die Grundlage. Er ersann den Text zu manchem, wie er es nannte, schön neu Lied und entlehnte die Musik bekannten Gassenhauern oder vertrauten gregorianischen Gesängen. Mit dieser Mischung aus altbekannten Melodien und bildhaften Paraphrasen zentraler Bibeltexte traf er den Nerv seiner Zuhörer. Sei es sein Osterlied »Christ lag in Todesbanden«, sein »Feste Burg« oder der Adventschoral »Nun komm, der Heiden Heiland«, all diese schönen neuen Lieder wurden die ersten Repertoirestücke der Protestanten und werden seit nunmehr fast 500 Jahren in ihren mehrstimmigen Aussetzungen immer wieder dem Zeitgeschmack angepasst. Ein Komponist machte sich dabei unsterblich: Johann Sebastian Bach. Er sorgte wie kein anderer dafür, dass die Lieder Luthers, Philipp Nicolais, Martin Rinkarts oder Paul Gerhards bis heute immer und immer wieder angestimmt werden und längst buchstäblich um die ganze Welt gegangen sind. Ja, die vierstimmigen Choralsätze in Bachs Kantaten und Passionen sind heute genauso klassisch wie die Choräle selbst. Es liegt in der Natur des Menschen, dass er die Dinge, die er liebt und verehrt, schmücken und verschönern will. Wie es deshalb Tradition ist, den Weihnachtsbaum mit Lametta und bunten Kugeln zu behängen, so werden auch die beliebten Choräle Luthers und seiner Nachfolger seit Jahrhunderten immer wieder als Projektionsflächen für allerlei musikalische Experimente genutzt. Sei es in der Form von Choralfantasien für die Orgel oder Choralkonzerten, Choralmotetten und Choralkantaten für Sänger und Instrumente. Überall ist es das Ziel der Komponisten, die eigene Kunst in den Dienst der Veredelung einer bekannten Melodie zu stellen und zugleich die Prominenz dieser Melodie zu nutzen, um die eigene Kunst zu adeln. Diese Art der Choralveredelung hatte einen besonderen Höhepunkt und der führt uns nach Leipzig. Wir schreiben den Frühsommer des Jahres 1724. Johann Sebastian Bach hat am Trinitatisfest sein erstes Dienstjahr als Thomaskantor hinter sich gebracht und in diesem den Gottesdienstbesuchern eine große Vielfalt an Kantatenformen präsentiert. Der neue Kantatenjahrgang soll sich davon absetzen. Denn Bach will künftig nach einem einheitlichen Formenmodell komponieren. Er plant, Sonntag für Sonntag und Festtag für Festtag jeweils ein bestimmtes Kirchenlied in eine groß angelegte Kantate zu verwandeln. Bachs Ansatz hat in Leipzig Tradition. Sein Vorvorgänger im Thomaskantorat, Johann Schelle, hatte Ende des 17. Jahrhunderts bereits einen ganzen Jahrgang Choralkonzerte komponiert, die sogar in Abstimmung mit dem Thomas Pfarrer, der damals nicht über die Evangelien, sondern über die von Schelle verschönerten Choräle predigte. Ein solches Gemeinschaftsprojekt aus Kantaten und Liederpredigten ist 1724 jedoch nicht in Planung. Zwar liefern die Choräle Bach den Text und die Melodie für die Eingangs- und Schlusschöre einer jeden Kantate. In den dazwischen erklingenden Arien und Rezitativen hingegen soll das Kirchenlied nur hier und da durchschimmern und wird der verantwortliche Textdichter bemüht sein, inhaltlich immer wieder eine Brücke zwischen Choral, Evangelien und Episteltext zu schlagen. Warum Bach in seinem zweiten Leipziger Amtsjahr dennoch konsequent bekannte Kirchenlieder als Grundlagen für seine Kantaten nutzt, könnte uns sein Amtsnachfolger Johann Friedrich Dohles verraten. Zunächst als Kantor in Freiberg und schließlich als Thomaskantor in Leipzig machte er beim Aufführen seiner Kantaten eine bemerkenswerte Beobachtung. Einem ehemaligen Schüler berichtet er:
Sie wissen noch, dass in Freiberg anfangs die Leute während der Musik vor der Predigt meistenteils in Büchern lasen und nach der Predigt aus der Kirche gingen, so lange, bis ich in die Musiken Strophen aus bekannten Chorälen einflochte, da sogleich beides aufhörte. Hier in Leipzig war es ebenso. Kaum hatte ich es das erste Mal mit einer, obgleich unbekannten, jedoch nach einer Choralmelodie gesetzten Ode getan, so blieb außerordentlich viel Volk da. Man las in ihren Mienen eine besondere Aufmerksamkeit, und wenn itzt der Sonnabend kömmt, so ist die Nachfrage häufig: Was wird morgen für ein Lied musiziert? Und die Aufmerksamkeit ist gleich groß, es mag nun ein bekanntes oder ein unbekanntes Lied sein. Ich bin lebhaft überzeugt, dass es daher rührt, dass die Gemeinde an dieser Art von natürlich harmonischer und andächtiger Musik mehr Anteil nehmen kann als an einer anderen, künstlicheren.
Hatte auch Bach für seinen musikalisch außerordentlich anspruchsvollen ersten Jahrgang vielleicht nicht nur Lob erfahren? Hatten ihm manche seiner Musiker oder Vorgesetzten durch die Blume signalisiert, dass er bei aller satztechnischer Kunstfertigkeit und dem unbedingten Willen, Soli Deo Gloria, regelmäßig die musikalischen Sterne vom Himmel zu holen, seine Zuhörer nicht ständig überfordern dürfe? Nun, wir wissen das nicht. Aber zumindest könnte auch bei ihm während seines ersten Jahres als Thomaskantor die Erkenntnis gereift sein, dass die Masse der Gottesdienstbesucher wesentlich leichter mit vertrauten Melodien in den Bann zu ziehen war als mit raffinierten polyphonen Hexereien. Wie dem auch sei, Bach bleibt Bach und deshalb wird er auch in seinem neuen Jahrgang nicht auf ein Höchstmaß an Kompositionskunst verzichten, aber die will er diesmal in den Dienst der Veredelung allseits bekannter Choralmelodien stellen. Dass dieser Spagat gelingen kann, demonstriert Bach bereits zum musikalischen Auftakt des Choralkantatenjahrgangs. Demonstration ist dafür in der Tat das richtige Wort. Denn für den Gottesdienst am ersten Sonntag nach Trinitatis nimmt er sich das bekannte Kirchenlied »O Ewigkeit, du Donnerwort« von Johann Rist vor. und kleidet es im Eingangschor in das Gewand einer französischen Ouvertüre. Die Gottesdienstbesucher dürften zunächst überrascht gewesen sein, denn die feierlichen instrumentalen Klänge assoziieren mehr einen sich öffnenden Vorhang im Opernhaus als die Welt andächtiger Kirchenmusik. Dass Bach es aber ernst mit diesem Ansatz meint und er die weltliche Form der Ouvertüre tatsächlich als das treffende musikalische Bild für den Auftakt des groß angelegten Projektes Choralkantatenjahrgang ansieht, offenbart sich nach wenigen Takten. Denn mit überragender Meisterschaft zaubert Bach in dieses prächtige Klanggetümmel Rists Choral. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Choralbearbeitung und opulenter Repräsentationsmusik. Und bei alledem gelingt es Bach, den Choral derart geschickt zu harmonisieren, zu platzieren und mit den Gesten einer Ouvertüre zu vermengen, dass die schweren Worte von Rist, die vom ewigen Leid, Donner, Tod und Hölle künden, in ihrer Wirkung um ein Vielfaches verstärkt werden. In den Binnensätzen einer Choralkantate muss Bach und seinem Textdichter ein weiterer Spagat gelingen. Sie müssen die Kernaussagen des Chorals mit den Lesungstexten des betreffenden Tages in Verbindung bringen. An jenem ersten Sonntag nach Trinitatis ist dies ein vergleichsweise leichtes Unterfangen. Die für den Menschen unbegreifliche Vorstellung von Ewigkeit steht ohnehin in enger Beziehung zum Evangeliumstext, dem berühmten Gleichnis vom reichen Mann, der zu Lebzeiten dem armen Lazarus nicht einmal die Brotkrümel überlassen will, die von seinem reich gedeckten Tisch auf den Boden fallen. Stattdessen hetzt er die Hunde auf den hilflosen Bettler. Lazarus ruht nach dem Tod wohlbehütet in Abrahams Schoß. Der reiche Mann jedoch muss wegen seines menschenverachtenden Verhaltens im Leben bis in alle Ewigkeit in der Hölle schmoren. Die Moral von der Geschichte und zugleich die Quintessenz von Bachs Kantate liegt auf der Hand. Mensch, bemühe dich im Diesseits immer so zu handeln, wie es sich für einen Christen gebührt. Und es ist nie zu spät, damit anzufangen. Oder, um es mit den Worten des letzten Rezitativs der Kantate in einer Mischung aus originalen Choralzeilen von Rist und Versen von Bachs Textdichter wesentlich drastischer auszudrücken: Um dieser ernsthaften Ermahnung noch mehr Nachdruck zu verleihen, erklingt zwischen Rezitativ und Schlusschoral ein verstörendes Duett, in dem Bach mit raffinierter Rhythmik und Textdeklamation all den kleinen und großen Sündern einen schockierenden Vorgeschmack auf die unermesslichen Qualen der Hölle bietet.
O Menschenkind, hör auf geschwind, hör auf geschwind, hör auf. O Menschenkind, geschwind, hör auf geschwind, geschwind, die Sünden, die Sünden zu lieben.
O Menschenkind, hör auf geschwind, die Sünd und Welt zu lieben, dass nicht die Pein, wo Heulen und Zähnklappen sein, dich ewig mag betrüben. Ach, spiegle dich am reichen Mann, der in der Qual auch nicht einmal ein Tröpflein haben kann.
Spiegle dich am reichen Mann, ach, spiegle dich am reichen Mann, der in der Qual,
in dieser musikalischen Intensität fährt Bach nun Woche für Woche fort. Für den zweiten Sonntag nach Trinitatis nimmt er sich den Lutherchoral »Ach Gott, vom Himmel sieh da rein« vor. Sechs Tage später, zum Johannistag, vermengt er Luthers Tauflied »Christ, unser Herr zum Jordan kam« mit einer musikalischen Erzählung der Umstände um die Taufe Jesu. Und schon am Tag darauf präsentiert er eine ebenfalls fesselnde Choralkantate über die berühmte Liedparaphrase von Psalm 6. Ach Herr, mich armen Sünder, straf nicht in deinem Zorn. Über all diese Stücke könnte man stundenlang ins Schwärmen geraten und würde dabei schnell ein Vielfaches jener Zeit aufbringen, die sich Bach selbst nehmen konnte, um die Stücke zu komponieren. Eigentlich unvorstellbar. Doch nicht nur dies. Hinter dem Projekt Choralkantatenjahrgang, in dem Bach innerhalb von 36 Wochen 40 ausnahmelos neu komponierte Kantaten von höchster Qualität präsentiert, muss neben einer eisernen Selbstdisziplin auch eine straffe Logistik gestanden haben. Ja, schaffen, schreiben, spielen, das muss der Wahlspruch über seiner Kantatenwerkbank gewesen sein. Denn kaum ist ein Stück komponiert, übernimmt ein Thomaner, der sogenannte Hauptkopist, die Erstellung des Stimmensatzes. Anschließend wird das Aufführungsmaterial von Bach kontrolliert und die Kantate innerhalb von kaum mehr als 3 Tagen so einstudiert, dass die Uraufführung irgendwie sauber abgeht. Was für ein Projekt! Wie stark Bach selbst unter Druck steht, verraten seine oft in sehr eiligem Schriftduktus niedergeschriebenen Partituren kaum. Zwar finden sich am Anfang der Sätze gelegentlich Stellen, wo er die noch nicht getrocknete Tinte wegwischt, um an einem melodischen Einfall zu feilen oder die zunächst angedachte Besetzung des Stückes nochmal zu ändern. Doch sobald der Einfall steht, fließen die Gedanken aus seinem Kopf direkt in die Komponierfeder, schaltet Bachs Gehirn sozusagen auf Autopilot und ist in der Lage, selbst die kompliziertesten polyphonen Strukturen gleichsam aus dem Stegreif aufs Papier zu bringen und so großdimensionierte Arien oder Chöre buchstäblich in Windeseile auszuarbeiten. Sein Sohn Karl Philipp berichtet staunend über diese phänomenale Begabung.
Bei Anhörung einer stark besetzten und vielstimmigen Fuge wusste er bald nach den ersten Eintritten der Thematum vorherzusagen, was für kontrapunktische Künste möglich anzubringen wären und was der Komponist auch von Rechts wegen anbringen müsste. Und bei solcher Gelegenheit, wenn ich bei ihm stand und er seine Vermutungen gegen mich geäußert hatte, freute er sich und stieß mich an, als seine Erwartungen eintrafen.
Erstaunlich und kaum erklärlich am Choralkantatenjahrgang ist auch die Bandbreite, die Bach beim Bearbeiten der Kirchenlieder an den Tag legt und die je nach Affekt von der prächtig pompösen Festmusik bis hin zum dramatischen Hilferuf an Gott reicht. Einen besonders dramatisch ausfallenden Hilferuf setzt Bach im August 1724 ab, komponiert für den 10. Sonntag nach Trinitatis. An dem sogenannten Israel-Sonntag wird traditionell über Jesu Vision von der Zerstörung Jerusalems und das jüngste Gericht gepredigt. Grund genug für Bach, sich den Choral »Nimm von uns, Herr, du treuer Gott« vorzunehmen, ein Lied, das Martin Möller 1584 im Angesicht einer verheerenden Pestepidemie auf die Melodie von Luthers »Vater unser im Himmelreich« setzte. Schon der Eingangschor dieses musikalischen Stoßgebets geht unter die Haut und lässt einen verstörenden Eindruck zurück. Denn Bach intensiviert an Stellen, wo von Seuchen, Feuer und großem Leid die Rede ist, die ohnehin schweren Harmonien auf eine Weise, die eher an Chorsätze Max Regers oder Arnold Schönbergs denken lässt. Ja, man fragt sich beim Hören dieser fremden Klänge, ob in Bachs Mittagessen an jenem Tag womöglich die falschen Pilze gelangt waren. Doch selbst wenn ihm Anna Magdalena die falschen Pilze aufgetischt haben sollte, Bachs Bewusstsein haben sie höchstens erweitert, nicht aber getrübt. Denn in dieser Kantate findet er auch in den Binnensätzen immer wieder überraschende Möglichkeiten, Floskeln von Möllers Choral mit freigedichteten Formen zu verbinden und die Grenzen zwischen Arie, Rezitativ und Kirchenlied verschwimmen zu lassen. Ganz besonders in der Bassarie. Hier heißt es in Möllers Lied:
»Warum willst du so zornig sein, über uns arme Würmelein? Weißt du doch wohl, du treuer Gott, dass wir nichts sind als Erd und Kot. Es ist ja vor deinem Angesicht unser Schwachheit verborgen nicht.«
Bachs Textdichter macht daraus:
»Warum willst du so zornig sein? Es schlagen deines Eifers Flammen schon über unserem Haupt zusammen. Ach, stelle doch die Strafen ein und trag aus väterlicher Huld mit unserem schwachen Fleisch Geduld.«
Bach gelingt es auf atemberaubende Weise, aus dieser Vorlage einen musikalischen Gnadenschrei zu formen. Die Rolle der göttlichen Strafe übernehmen anfänglich die heftig schnatternden Oboen. Doch werden diese im Laufe des Stückes mit Ausschnitten aus Möllers Choral immer mehr besänftigt. Zwei Rätsel hat die Forschung bis heute nicht lösen können. Wer ist der Textdichter des Choralkantatenjahrgangs? Und warum bricht Bach den Zyklus zum Osterfest 1725, also 13 Sonntage vor seiner Vollendung, ab? Manches deutet darauf hin, dass beide Fragen miteinander verknüpft sind. Also der Hauptgrund für den Abbruch des Projektes der Verlust des Textdichters gewesen sein könnte. Einleuchten würde aber auch, dass Bach das selbsterwählte Korsett Choralkantate schlichtweg zu eng wird und es ihn nach einer neuen Herausforderung dürstet. Doch bei allen Spekulationen ist zumindest eines sicher. In der letzten Choralkantate, die Bach damals, unmittelbar vor Beginn der Fastenzeit, zu Papier bringt, gelingt ihm buchstäblich die Quadratur des Kreises. Gegenstand der Kantate ist das bekannte Lied »Herr Jesu Christ, war Mensch und Gott« von Paul Eber. Es ist ein Trauerlied, in dem sich der Text der ersten Strophe auf Jesu Leiden am Kreuz bezieht. Im Eingangschor der Kantate verbindet Bach deshalb Ebers Lied mit einem weiteren, das jedem Kirchgänger nur zu gut bekannt war, nämlich mit Martin Luthers Variante des lateinischen Agnus Dei, »Christe, du Lamm Gottes«. Dieser Choral wird jedoch nicht gesungen, sondern erklingt nur in den instrumentalen Vor- und Zwischenspielen. Mit anderen Worten, durch das Einbringen eines weiteren Kirchenliedes als Rahmen für die motettenhafte Durchführung von »Herr Jesu Christ, war Mensch und Gott« macht Bach die Einheit von Gott, dem Vater, und Christus, dem Sohn, aber auch die Beziehung des einzelnen Gläubigen zum Kreuz und zur Passion Christi hörbar. Mehr musikalisches Genie geht wirklich nicht. Und dies wird speziell in der Einspielung von Sir John Eliot Gardiner deutlich, der die Passagen mit dem instrumentalen Agnus Dei kurzerhand von einem Chor mitsingen lässt und so die Komplexität des Satzes unmittelbar vor Ohren führt. Aber was auch immer Bach im Frühjahr 1725 zum Abbruch des Choralkantatenjahrgangs bewogen haben mag, es wiegt für ihn nicht schwer genug, um das Modell Choralkantate in seinen später komponierten Werken nicht wieder aufzugreifen. Ja, Bach nutzt in den folgenden Jahren immer wieder sich bietende Möglichkeiten, um einzelnen Kirchenliedern ebenfalls seinen Ansatz der Choralveredelung angedeihen zu lassen und so die Lücken im Choralkantatenjahrgang systematisch aufzufüllen. Und dabei gilt keineswegs das sprichwörtliche »Früher war mehr Lametta«. Nein, ganz im Gegenteil. Sei es Bachs feierliche Variante von Philipp Nicolais »Wachet auf, ruft uns die Stimme« oder seine Auseinandersetzung mit der »Festen Burg« Martin Luthers. All diese Choralkantaten werden unsterblich wie die Choräle selbst und Klassiker der protestantischen Kirchenmusik. Wegen mancher dieser Werke behaupten spitze Zungen sogar, ohne Bach wäre der Protestantismus ein Irrtum. Aber so weit wollen wir nicht gehen. Einig werden wir uns jedoch über eines sein. Jenes Lametta, mit dem Bach all die musikalischen Tannenbäume Luthers, Nicolais oder Gerhards schmückte, ist zweifellos Teil der protestantischen DNA geworden. Und heute sind seine Choralbearbeitungen, neben Luthers Bibelübersetzung, die vielleicht erfolgreichsten Exportprodukte der evangelischen Kirche.
Thank you.